Wie gehe ich mit Widerstand in Veränderungsprozessen um? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung? Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr hier richtig. Ich bin David Luhr, Oberstufenleiter an einer Gesamtschule, Schulentwicklungsberater, Trainer für Schulentwicklungsberatung und Host vom Podcast Die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Die Schulentwickler sind euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Schulentwicklern. Heute soll es darum gehen, einmal auf die anstehende Reform der Oberstufe zu schauen, die in Deutschland jetzt schon in allen Bundesländern seit längerer Zeit einen relativ großen Platz in der pädagogischen Debatte einnimmt. Und ich habe heute jemand wieder als Gast da, wo ich sehr happy drüber bin. Patricia Drewes ist heute bei mir zu Gast. Freue mich. Stell dich doch vielleicht selbst zu Beginn einmal kurz vor.
Ja, danke lieber David für die Einladung. Genau, meinen Namen kennt ihr jetzt alle schon. Ich arbeite als Schulleitung eines Gymnasiums in Bielefeld-Sennestadt. Hans-Ehrenberg-Schule heißt das Ganze. Und ich bin, das hätte ich fast freiberuflich gesagt, aber ich bin nebenbei noch unterwegs als Gründungsmitglied und aktuell Vorsitzende des Instituts für zeitgemäße Prüfungskultur. Und deswegen verfolge ich das Thema Oberstufenreform und auch Modifikation der Leistungsüberprüfungsformate natürlich mit ganz großem Interesse.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Fokus, auf den wir heute drauf gucken wollen. Was verändert sich an der Prüfungskultur? Hoffentlich verändert sich was an der Prüfungskultur, würde ich jetzt einfach schon mal rausspoilern aus meiner, vielleicht auch aus unserer Perspektive. Und welche Chancen bietet die Reform hier in der Oberstufe für zeitgemäße Prüfungsformate und damit verbunden ja vielleicht auch zeitgemäßere Unterrichtsformate und zeitgemäßere, vielleicht ganz weit gedacht, Schulen? Wenn wir zu Beginn einmal drauf gucken, was so ein bisschen die Geschichte der Reform ist, da habe ich für mich so zwei wesentliche Ankerpunkte eigentlich wahrgenommen, wo ich mal ganz gespannt wäre, ob das auch so deine Wahrnehmung ist. Einerseits eine Vereinbarung der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2023, wo einfach eine Absichtserklärung war, die Rahmenbedingungen des Abiturs deutschlandweit anzugleichen, um die oft beklagten Unterschiede in den 16 Bundesländern zu harmonisieren, also so ein bisschen, aus dem Bildungsföderalismus herkommt. Aber andererseits das, was vielleicht gar nicht so präsent ist, die Kultusministerkonferenzstrategie von 2021, Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Und ich habe so den Eindruck, dass in den ganzen Reformbemühungen, die wir jetzt in den Bundesländern sehen, eigentlich diese beiden Stränge so zusammenfließen. Würdest du das teilen von der Wahrnehmung?
Würde ich tatsächlich so teilen. Wir haben uns als Institut wirklich sehr gefreut, 2021, als diese KMK-Empfehlung zum Lehren und Lernen in der digitalen Welt herauskam, weil es dezidiert da zum ersten Mal auch einen Abschnitt gab zum Thema Prüfungskultur und beziehungsweise es hieß tatsächlich Prüfungskultur. Und wir haben gedacht, Mensch, es ist ja erstaunlich, dass da ganz, ganz viele Grundgedanken von dem, was wir wollten, zum einen erstmal darüber nachzudenken, dass es nicht immer um summatives Prüfen geht, sondern auch um formatives Assessment, das mitgedacht werden sollte, dass Kinder und Jugendliche in der Schule auch schon in einem digitalen Rahmen lernen und viele weitere Aspekte darin aufgetaucht sind. Da haben wir gedacht, wow, das ist mehr, als wir erwartet hatten. Und das zweite ist tatsächlich nochmal das fünfte Abiturfach, die Angleichung der Prüfungsformate, die Angleichung auf der Anzahl der Fächer, die in der im Abitur dann auftauchen und der Gedanke, dass es Projektkurse verbindlich geben soll an jeder Schule, das hat auch nochmal meines Erachtens so einen großen Schritt in die Richtung geführt, die jetzt auch in NRW umgesetzt wird. Sehe ich genauso. Und dann könnte man natürlich noch diese KMK-Empfehlung zum Thema KI-Nutzung auch an Schule, Thema Bildung hinzuziehen.
Was ein bisschen hintenrum nochmal reingekommen ist.
Genau,
ne?
Genau.
Also die Realität, die VUCA-Welt ist wieder schneller als die Reformbemühungen.
Ja, genau.
Im Rahmen der Reform spielen die Prüfungsformate eine große Rolle. Ihr als Institut für zeitgemäße Prüfungskultur, das ist ja quasi so euer, der Kern, euer Markenkern, sich darauf zu fokussieren. Willst vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen, was so eure Intention ist vom Institut für zeitgemäße Prüfungskultur, welche Stoßrichtung ihr habt und was so eure, ja, sagen wir mal, ganz wichtigen Werte sind, um die es da geht?
Bei uns ist tatsächlich, das glaubt man jetzt kaum, und manchmal verwechseln uns Menschen auch damit, dass wir sagen, wir wollen alle Prüfungen digital machen. Darum geht es eigentlich gar nicht. Uns geht es letztendlich um Emanzipation und Mündigkeit der Lernenden. Und wir haben so für uns eigentlich festgestellt, so wie momentan Prüfen läuft, ist da nicht viel mit Emanzipation und Mündigkeit, weil es immer darauf hinausläuft, am Ende summativ etwas abzuprüfen, was, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe rede, immer noch auf auswendig lernen, sei es jetzt von Skripten, von Mindmaps etc. hinausläuft und aber eigentlich gar nicht viel damit zu tun hat, zu zeigen, auf welch vielfältigen Gebieten ich eigentlich Kompetenzen besitze, Begabung besitze und auch Können habe. Und das ist so das, wo wir gesagt haben, da müssen wir ran. Und der Ausgangspunkt für unsere Gründung war sogar die Corona-Pandemie, weil wir gemerkt haben, dass total viel eigentlich schon digital möglich war. Also konnte sehr viel Unterricht, und wenn man gerade im Bereich selbstreguliertes Lernen gut aufgestellt war als Schule, konnte man auch irgendwo Videokonferenzen zu Hause lernen, wieder mal so zur Beziehungsarbeit sich zusammenschalten, aber plötzlich ging das Prüfen nicht mehr. Und wir haben gedacht, na, irgendwie ist es doch total seltsam. Die Lernsettings sind vorhanden, aber die Prüfungssettings offenbar gar nicht. Und dann muss man wieder zur Schule kommen, man muss sich irgendwo in einen Klassenraum setzen, 90 Minuten einen Füllfederhalter in die Hand nehmen und irgendwo auf Papier krakeln. Und da haben wir gedacht, das ist irgendwo so eine riesige Genau, das ist aber so eine riesige Diskrepanz, die sich da auftut. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich müssen wir das Pferd von hinten aufzäumen und sagen, wir gehen erst an die Prüfungsformate ran und dann passen irgendwann auch wieder Unterricht und Prüfen zueinander, also werden kongruenter.
Auch ich verstehe, ich höre so ein bisschen raus, weil Prüfungsformate doch so ein ziemlich zentraler Hebel sind für die Frage, wie Schule und Unterricht konkret funktioniert. Wenn die Prüfungsformate, ich nenne es jetzt mal neutral, sehr tradiert sind, dann wird auch der Unterricht in einer sehr tradierten Logik folgen, weil er sich letzten Endes an den Prüfungsformaten anlehnt.
Ist tatsächlich so, und ich glaube, das kannst du ja auch bestätigen, das ist ja insbesondere in der Oberstufe so, dass viele dann Angst haben, aus der Reihe zu scheren, zu sagen, oh ja, aber ich muss dann ja in jeder Klausur, die ich dann schreibe, muss ich ja eigentlich jetzt schon das Zentralabitur vorbereiten. Manche Lehrkräfte denken auch, das müssen sie ab Klasse 5 schon machen.
Und manche Eltern auch.
Manche Eltern auch, genau. Und, das führt dann zu so einer seltsamen Ausrichtung von Unterricht, die eigentlich immer nur ein Teaching-to-the-Test ist am Ende. Mhm. Was ja auch damit zusammenhängt, dass tradierterweise immer eine Klassenarbeit oder eine Klausur den Abschluss einer Lerneinheit bildet und das, was Lehrkräfte drunter schreiben, ich würde es jetzt gar nicht Feedback nennen, ja etwas ist, was gar nicht mehr ankommt, weil der Unterricht ist ja schon irgendwo iterativ irgendwie weitergegangen. Und das heißt eigentlich, wenn ich etwas konnte, ist es super, aber wenn ich jetzt etwas nicht konnte, habe ich auch gar nicht mehr die Gelegenheit, in diesem Thema weiterzuarbeiten, sondern da ist schon wieder das Nächste dran. Und da ist für mich auch irgendwo so, ist so, eigentlich so, sind da falsche Iterationen irgendwo auch.
Ja, oder gar keine wirklichen Lernzyklen, ne?
Genau, sondern gar keine Lernzyklen.
Der Iterationszyklus ändert immer nach dem ersten Zyklus und da beginnt der nächste.
Genau, und da ist der Gedanke eines kumulativen Lernens, wie es jetzt auch zum Beispiel in den neuen Curricula vorgesehen ist, oft doch mal erwähnt wird, dass ich sagen würde, das ist in der Theorie sehr schön, aber in der Praxis auch ein bisschen schwierig.
Mir kommt gerade so eine steile These im Kopf. Ich habe Anfang der 2000er studiert, ne, und das war gerade so der Kipppunkt von Lernzielen zu Kompetenzorientierung. Ja. Also ich habe in den ersten Semestern ging es immer noch um kognitive Lernziele, affektive Lernziele, soziale Lernziele. Und bin ich ins Referendariat gekommen, war gerade Curriculumsreform durch und dann hieß das überall Kompetenzorientierung. Ja. Ja, damals schon ein bisschen so kultureller Clash, den ich dann erlebt habe, ne? So, sagen wir mal, sehr tradierte Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, Kompetenzen sind gefährlich, wir brauchen Lernziele. Ja. Wo ich jetzt mal als steile These in den Raum stellen würde, auf dem Papier hat sich das geändert in eine Kompetenzorientierung, die Prüfungsformate prüfen nach wie vor ganz klassisch kognitive Lernziele.
Würde ich auch so sagen, und ich glaube, daher kommt ja auch diese merkwürdige Terminologie, die Lehrkräfte immer noch haben. Ich möchte jemandem etwas beibringen und ich komme mit dem Stoff nicht durch. Eigentlich müsste sich das komplett ausgeschlichen haben, eigentlich in den letzten Jahrzehnten, jetzt würde ich schon fast sagen.
Ja, so sind 20 Jahre.
Ja, genau. So, ne? Ja. Und das ist es aber nicht. Und vielleicht ist tatsächlich die Oberstufenreform ein schleichender Versuch, zumindest so etwas wie Kompetenzen zumindest in manchen Formaten auch abzubilden.
Okay. Gucken wir später mal drauf, würde ich sagen, was unsere, ja, wie positiv wir da in die Zukunft blicken oder wie optimistisch. Wenn wir vielleicht nochmal auf so den Kern der, ich nenne es jetzt einfach mal alternative Prüfungsformate gucken. Ne? Da spielen ja diese ominösen 4Ks eine große Rolle. Mhm. Ist ja auch etwas, was wir immer wieder schon in Episoden erwähnt haben. Ne? Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken. Gucken wir auf die mal drauf. So aus der Perspektive, wie ihr die aus dem Institut für zeitgemäße Prüfungskultur wahrnehmt. Und da gucken wir vielleicht auch mal ein bisschen auf Kritiker oder Skeptiker und gucken vielleicht, was ihr daneben legt, wenn ihr auf die Kritik reagiert. Das fände ich ganz spannend. Also die ursprüngliche Quelle von diesen 4Ks ist ja das eine Arbeit von Fadel, Bialik und Trilling, so habe ich das zumindest für mich wahrgenommen, der 21st Century Learner, wo diese 4Ks ja eingebettet sind in verschiedene Aspekte guten Lernens. Und das ist bei der Übersetzung im deutschen Sprachraum, glaube ich, schon ein bisschen schief gegangen, was dann damit gemacht worden ist.
Genau, sehe ich auch so. Also es ist tatsächlich, ich habe auch nochmal nachgeguckt, vor dem Framework von Fadel gab es 2002 schon in den USA diese P21-Initiative aus verschiedenen Experten, Politikern und aber auch Tech-Unternehmen und ist dann in verschiedener Weise weitergeführt worden. Aber das, worauf wir uns im Institut beziehen, ist tatsächlich das Framework von Fadel. Und da habe ich auch oft den Eindruck, dass dieses gesamte Framework, was ja, wo die Skills eingebettet sind in Wissen, in Charakter und Meta-Lernen, das ist alles hinten runtergefallen und dann sind nur noch die nackten Skills, haben überlebt im deutschen Sprachraum und werden dann aber auch immer noch sehr, würde ich sagen, dass man fast interpretiert die Skills als eine Art Technik und nicht als eine Form der kognitiven Disposition. Und dann ist es natürlich, dann habe ich manchmal die Wahrnehmung, dass sich die Kritiker an diesem Rumpfbegriff von 4K abarbeiten und da natürlich dann auch zu Recht sagen, naja, das ist ja gar nichts außer einem Modebegriff. Und ich glaube, ich kenne diese Diskussion, die in verschiedenen Podcasts geführt wurde, sehr gut. Und ich würde aber da immer sagen, mal vielleicht zurück ad fontes und guckt euch das Gesamtframework an. Und ich glaube, da kann man auch wirklich sagen, dass man eine domänenspezifische, würde ich sagen, Tiefenbohrung unternehmen muss. Also dass man schon sagen kann, das ist etwas, das ist ein Framework, das kann man auf Fächer anwenden. Das machen ja die neuen Lehrpläne auch gerade. Und dann muss man aber wirklich gucken, wie kann ich das Fach für Fach eigentlich ausbuchstabieren.
Also domänenspezifisch jetzt eben, dass es keine generische, also keine übergreifende kritisches Denken gibt, sondern dass das kritische Denken halt eben immer nur im konkreten fachlichen Kontext und dann eben auch, ne, wie das Framework das ja formuliert hat, mit einem bestimmten Knowledge, also mit einem bestimmten Wissen funktioniert und ohne das Wissen geht auch kein kritisches Denken.
Genau, deswegen ist das für mich auch überhaupt kein Gegensatz. Also zu sagen, ich brauche ja das Wissen, um überhaupt meine Skills anwenden zu können. Das ist ja das Gleiche. Dieser vermeintliche Diskussion, die man immer hatte, auch mit in Schule mit den Kompetenzen. Natürlich braucht man irgendwo erstmal auch deklaratives Wissen, um überhaupt in Handlungssituationen performant zu werden. Also es ist ja wie, sonst wird man ja wie Stricken ohne Wolle agieren.
Wenn man mal so kurz jetzt die Kritik mal so ein bisschen in den Scheinwerfer drauf wirft, ne? So im deutschen Sprachraum ist ja zum Beispiel Benedikt Wisniewski als eine Psychologe, Schulpsychologe oder vor allen Dingen auch, sagen wir mal, empirisch orientierter Psychologe damit durchaus immer prominent unterwegs. Und so jetzt der Erziehungswissenschaftler in mir, der sagt, ja, ne, so testkonstrukttechnisch bin ich dabei, ne, so Skills zu verstehen und sagen, kann ich gar nicht so valide irgendwie messen, denke ich, ja, hat er einen Punkt. Der Pädagoge in mir denkt dann immer, ja, stimmt, jetzt stehe ich ja aber im Alltag und bin sowieso mit der Logik der Praxis konfrontiert und ich habe das für mich im Hinterkopf mit, aber immer wieder nur auf diesen, ja, der vielleicht auch der Problematik der Operationalisierung so eines Konstrukts rumzureiten, ist für mich als pädagogischer Praktiker, stehe ich da, ja, es hilft mir jetzt im Alltag einfach nicht. Ich kann das testdiagnostisch total nachvollziehen, aber im Alltag ist es mir trotzdem wichtig, einen Unterricht zu machen, der Kommunikation fördert, kritisches Denken fördert und auch eine Kreativität antriggert. Mir ist irgendwie bewusst, dass ich das testdiagnostisch nicht abprüfen kann. Aber ist das jetzt der Grund, warum ich das nicht mehr als eine Orientierung nehme? Das ist so die Frage, die sich mir da immer so aufdrängt.
Ist tatsächlich, da triffst du total den Kern dessen, worüber wir auch schon häufiger diskutiert haben. Ich glaube, in uns, auch im Institut, schlummern überall die Pädagogen. Und ich glaube, das ist ja auch für mich ist es kein Gegensatz. Ich glaube, es muss empirische Bildungsforschung geben und die muss an manchen Stellen auch sagen, irgendwo, es ist Quatsch, dieses oder jenes beispielsweise. Also ich finde es zum Beispiel sehr hilfreich, auch die Folgen darüber, wenn es um Klausurkorrekturen geht, irgendwie, was wirkt eigentlich und wirkt nicht am Ende irgendwie drei empfehlende Sätze besser, als irgendwie die ganzen Ränder vollzuschreiben oder zu sagen, es gibt nicht diese bestimmten Lerntypen oder so und hampel deswegen im Unterricht nicht herum und versuche noch sieben Kanäle anzusprechen irgendwo nebenbei. Alles, finde ich alles gerechtfertigt, aber ich glaube, dass wir brauchen auch trotzdem die Pädagogen in uns und wenn jetzt so dieses Thema kritische Theorie und Schule hat nun mal irgendwo auch den Anspruch irgendwo zu, das habe ich ja eben gesagt, zu Mündigkeit irgendwo zu führen, Menschen auf dem Weg zu ihrer Emanzipation, zur kritischen Urteilsfähigkeit zu begleiten. Und ich glaube, das kann empirische Bildungsforschung nicht. Also dafür ist sie auch nicht da. Und deswegen ist das für mich jetzt auch gar nicht so ein Gegensatz, sondern zu sagen irgendwo, ich glaube, pädagogisch definiert werden muss immer das Ziel von Schule. Warum machen wir das eigentlich, was wir hier tun? Warum möchten wir, dass wir das die Kinder und Jugendlichen lernen, selbst zu denken, mit anderen gemeinsam zu denken, für sich selbst Neues herzudecken, herzustellen, Probleme zu lösen? Das ist für mich, ja, das ist ein normativer Anspruch. Aber den kann ich ja nicht rauslassen. Sonst würde Schule ja irgendwann beliebig.
Ich habe auch jetzt in der Vorbereitung der Folge wieder darüber nachgedacht, ist das nicht irgendwie der alte Disput zwischen Didaktik und empirischer Bildungsforschung? Also das war so, als ich studiert habe, Anfang der 2000er, war das eine total en vogue und dann wurden auch ganz viele Fakultäten umgenannt von Pädagogik in Bildungswissenschaften. Und ich dachte immer so, ja, okay, können wir machen. Aber was ist jetzt das Ziel dahinter? Was verändert sich jetzt an der Art, wie wir arbeiten? Crunchen wir jetzt alle Numbers? Können wir machen. Also ich habe selber auch gern quantitativ gearbeitet, so im Studium und bei der Doktorarbeit auch ein bisschen. Aber am Ende habe ich mir gedacht, ja, aber ich, ne, da sind wir vielleicht wirklich dann wieder bei Luhmann. Ich kann dann auch wieder nur auf eine bestimmte Art und Weise Realität beobachten und das ist aber nicht die Realität. Ich verändere nur die Art und Weise, wie ich die soziale Realität, wenn sie denn existiert, oder die sozialen Phänomene in Schule und Unterricht beobachte. Aber das eine ist weder besser oder schlechter als das andere. Aber dieser alte Disput, Didaktik und empirische Bildungsforschung, ich habe den Eindruck, der kommt hier nochmal so als
Ist
2.0
tatsächlich,
hoch.
genau, ist tatsächlich eine Form von Wiedergänger, das würde ich auch sagen. Und gleichzeitig denke ich, auch aus dieser Perspektive, es muss ja auch nicht alles, was in der Schule passiert, vermessen werden und operationalisierbar sein.
Ich glaube, das ist es auch. Man kann das gar nicht.
Genau,
Also ich
also
glaube,
das ist
der
wirklich
Glaube,
der
dass man
Punkt,
das
also ich
empirisch könnte, ist vollkommen absurd.
mein zweites Fach ist, also ich habe Geschichte und Deutsch studiert und im Bereich Geschichte sind wir natürlich viel im Bereich Demokratiebildung unterwegs. Und die Frage irgendwie, ob ich einen mündigen Bürger oder eine Bürgerin aus der Schule entlasse, die irgendwie Zeit ihres Lebens handlungsfähig und urteilsfähig ist und sich kritisch mit politischen Positionen auseinandersetzt, das kann ich ja gar nicht mehr messen. Also ich mache ja nicht mit 25, mit 30, mit 45 nochmal Stichproben. Und trotzdem habe ich den normativen Anspruch daran.
Ja, genau. Und letzten Endes kann man es irgendwo als Pädagoge bleibt man dabei zu sagen, ja, schon im Glauben vielleicht auch. So empirisch stünde jetzt ist, ich glaube, dass das am Ende was bringt, weil ich in meiner Wahrnehmung, in der Interaktion mit den Menschen, im Interaktionsunterricht die Wahrnehmung habe, dass die da nachher reflektierter rausgehen. Wenn wir aber vielleicht mal so auf die Grenzen gucken, die vielleicht auch die 4Ks haben, so vielleicht so eine Verballhornung der 4Ks in Schule und in Unterricht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nutze die so wirklich, ich habe jemanden, der sieht diese Skills und möchte die technokratisch so in seinen Unterricht einführen. Sagen so, jetzt sind wir alle kreativ, jetzt kommunizieren wir und wir kollaborieren. Und dann denken wir kritisch und ich bewerte das jetzt. Das ist ja manchmal das, wo ich so denke, das ist so ein bisschen der Subtext, den ich bei den Kritikern höre, wo so die Idee ist, so würde man das machen. Und ich kann mir vorstellen, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die das tatsächlich so adaptieren würden. Und das wäre auch ein Punkt, wo ich sagen würde, nee, dann wird es kritisch. Das kann nicht sein, weil ich Kreativität, das ist ja zum Beispiel eine der prominentesten, ja, Kritiken, ich kann Kreativität nicht bewerten. Woran will ich es bewerten? Und da finde ich, da ist ein Punkt da, wo ich sage, ja, da muss man wirklich sehr genau hingucken.
Genau, man muss hingucken, damit es nicht beliebig wird auf jeden Fall. Und ich als Lehrkraft beurteile, dass dieser Lösungsweg jetzt vielleicht kreativer war als jener. Aber ich glaube, man kann ja auch immer bei jeder Art Leistung zu erbringen, auch Bereiche definieren, die unbewertet sind und Bereiche, die bewertet sind. Man kann jetzt, glaube ich, ganz gut erfassen, zum Beispiel das Thema Kommunikation spielt ja auch bei Kommunikationsprüfungen in Fremdsprachen schon eine Rolle. Dafür gibt es Kriterienraster. Ich glaube auch kritisches Denken anhand der Tiefe und Eigenständigkeit einer Urteilsbegründung und einer argumentativen Darlegung dieses Urteils kann durchaus, denke ich, messbar sein. Und dann gibt es halt auch eben Bereiche, wo man sagt, irgendwie, das ist eine komplexe Leistung und dieser Teil der Leistung wird bewertet und dieser Teil der Leistung wird eben nicht bewertet. Wenn man sich jetzt so, wenn man schon mal in diesen Bereich irgendwie gleichwertiger, komplexer Leistungsnachweise geht oder auch Projektarbeiten, dann hat das Ganze ja immer Phasen, in denen Menschen sich auch austauschen, in denen Menschen Peer-Feedback geben. Und ich fange ja jetzt nicht an, kleinschrittig jeden Pups, würde ich jetzt mal sagen, im Unterricht zu bewerten, weil das ist ja völlig kontraproduktiv, weil es soll ja auch immer bewertungsfreie Lernräume geben. Und wenn ich dann aber immer da stehe und sage, so für diese Art und Weise, wie du jetzt deine Mitschüler Feedback gegeben hast, irgendwie gebe ich dir heute die Note 3. Und also ich glaube, wir können da nur irgendwo gucken, dass wir Bereiche ausklammern, andere Bereiche bewerten dann und das aber möglichst transparent machen. Und das, was ich immer sinnvoll finde, was wir auch im Institut eigentlich, wofür wir stehen, ist auch zu sagen, wir überlegen mal, ob man manche Kriterien nicht mit Schülerinnen und Schülern auch gemeinsam entwickeln kann. Damit sie dann so transparent sind, dass man eigentlich vorher mal einmal gemeinsam drüber gesprochen hat. Ich mache das auch gerade wieder in einer Projektarbeit und es ist total spannend, welche Kriterien, also sie sind auch nicht ausgefallen und die sind relativ vernünftig auch erstmal so, dass man Quellenkritik, dass man pünktliche Abgabe, sowas, dass ein roter Faden durch das ganze Produkt zu erkennen ist und das transparent sein und die Grenzen von Bewertbarkeit, glaube ich, erkennen mit Punkterastern.
Sind die 4Ks dann vielleicht auch sowas wie didaktische Prinzipien, an denen ich mich orientiere, wenn ich Unterricht plane und reflektiere und gar nicht jetzt sowas wie ja, eine Grunddimension wie Fachlichkeit, sondern wirklich was Übergeordnetes?
Ich glaube, man muss sie tatsächlich in jedem Fach definieren, aber ich würde auch sagen, sie sind sowas wie Eckpfeiler für die eigene Gestaltung des Unterrichts und für das, was wir mit Schülerinnen und Schülern erreichen wollen.
Wenn wir die jetzt mal mitnehmen, ne, so 4Ks, wie wir sie jetzt so ein bisschen auseinandergenommen haben und auch gucken, nicht in so einer verballhornten, technokratischen, grob vereinfachenden Form, sondern wirklich eingebettet jetzt auch, ne, wie in dem Framework von Fadel und anderen, wirklich in Wissen, auch in einen normativen Bildungsanspruch und dann eben diese 4 Grunddimensionen oder didaktischen Prinzipien, nenne ich mal. Und wenn wir das jetzt mal mitnehmen und jetzt gucken wir mal wirklich konkret auf die Reform. Was ist so dein erster Eindruck aus dem Bauch raus? In welche Richtung geht's? Kann der Anspruch, der eigentlich hinter so einem Framework steht, in diesen Reformabsichten umgesetzt werden? Oder sieht's da eher mau aus?
Ich bin ja prinzipiell erstmal ein positiver Mensch und deswegen habe ich mich gefreut, dass es überhaupt eine Oberstufenreform gibt und dass man in den einzelnen Kapiteln zu den curricularen Entwürfen Gedanken wiederfindet, die uns im Institut schon länger beschäftigen, beispielsweise die Ausprägung oder Dimensionen von Leistung, dass Leistung eine Einzelleistung sein kann oder auch eine Gemeinschaftsleistung, dass Leistung in der Schule vor Ort erbracht werden kann und auch an anderer Stelle, dass sie zeitlich begrenzt oder in einem größeren zeitlichen Raum erbracht werden kann. Das finde ich sehr gut. Ich habe mich auch gefreut darüber, dass Projektkurse einen verbindlichen Status erhalten haben und weil ich selbst von einer Schule komme und jetzt auch in meiner jetzigen Schule einfach wir das Thema Projektkurse sehr fördern. Und dann habe ich auch gedacht, wow, es gibt gleichwertige, komplexe Leistungsnachweise. Das heißt, man kann auch in begrenztem Maß Klausuren ersetzen durch etwas anderes. Und das wird dann immer fachspezifisch nochmal ausbuchstabiert oder beziehungsweise muss dann auch in den Fachschaften ausbuchstabiert werden. Das finde ich erstmal positiv. Ich glaube, als visionärer Mensch hätte ich immer gesagt, dass könnte jetzt noch viel mehr sein, gleichzeitig wieder mit Blick auf die Organisation würde ich befürchten, wenn jetzt diese Reform 50% aller Klausuren und 30% des Abiturs komplett anders gemacht hätte, hätte man noch mehr Menschen verloren im System Schule, als man, glaube ich, gerade ohnehin schon verunsichert hat. Deswegen glaube ich, es ist letztendlich ist es wieder es ist ein Kompromiss mit dem, was da ist und dem aber deutlich werdenden Wunsch, dass etwas anders werden sollte. Es sind ja zum Beispiel auch die 4K eingezogen, explizit in die Lehrpläne und alles, was immer mal in die Kommunikation kommt, das geht ja nicht zurück in den Sack irgendwie. Das ist ja dann einmal draußen.
Also das Feld ist ein Stück verschoben, vielleicht
Ja,
nicht ganz so weit, wie man
genau.
es sich jetzt aus
Ja.
eurer Perspektive hätte wünschen können, aber ist es was passiert?
Ja, wir sind ja auch in Deutschland und wir sind ja auch immer eher auf dem reformorientierten Kurs und nicht im Bereich von Bildungsrevolution.
Ich finde es spannend, dass du sagst, man hätte vielleicht im System Schule mehr Menschen verloren. Meinst du damit Lehrende, Verwaltungsdenkende, Verwaltungshandelnde in
Also ich
Schulaufsicht oder
glaube, man hätte
Schülerinnen und
Schülerinnen und Schüler
Schüler?
überhaupt nicht verloren. Die sind absolut aufgeschlossen für andere Formate. Das merke ich immer mal wieder. Ich glaube, Lehrkräfte verliert man erstmal auch nicht. Die sind ja auch die, den manchmal doch Stumpfsinn, wenn sie wirklich zwei Korrekturfächer haben, den Stumpfsinn der immer gleichen Prüfungsformate auch ein Stück weit leid. Ich glaube, man verliert die Menschen dann, wenn sie den Eindruck haben, jetzt ändert sich aber alles und nichts mehr ist so, wie es jetzt ist. Beispielsweise dieses, ich glaube, dass zum Beispiel auch Klausuren sehr stark von diesem Kontroll Paradigma irgendwo durchsetzt sind. Ich bin dann da und ich kontrolliere es und ich will alles wissen und ich schalte alle Hilfsmittel aus und dann muss der Schüler irgendwo aus sich heraus Leistung erbringen. Wenn das plötzlich nicht mehr so ist, weil ja auch KI mitgedacht werden soll und weil man sich überhaupt nicht mehr sicher sein kann, welcher Text kommt jetzt noch vom Schüler und ist ein Gedankenprodukt und welcher Text ist irgendwo eine semantische Simulation. Das verunsichert und ich glaube, das Zweite, was Schule immer so ein Stück weit in die Bredouille bringt, das kennst du ja selbst aus der Praxis, ist, oh, jetzt müssen wir wieder alles anders machen und dann müssen wir zusammensetzen und dann müssen wir neue Curricula machen und dann müssen wir noch Formate finden und die müssen dann auch noch den Ansprüchen genügen. Ich glaube, da habe ich manchmal Sorge, dass wir Menschen verlieren, weil ich auch so in Schulleiterdienstbesprechungen unterwegs bin und doch höre, dass dann doch eine große Sorge artikuliert wird, dass das jetzt das System überfordern könnte.
Weil die verändern die Fähigkeiten, Veränderungen wirklich gut zu managen,
Genau,
vielleicht auch nicht so ausgeprägt
genau,
sind,
weil
wie sie ausgeprägt sein
auch die
müssten.
Fähigkeit, Change-Prozesse mal einzuleiten und sinnvoll zu begleiten oder auch vielleicht eine Haltung zu entwickeln, in der man sagt, okay, dann probieren wir das jetzt erstmal ein Jahr mit den Formaten, die wir uns selbst ausgedacht haben und dann sammeln wir Erfahrungen und dann gehen wir vielleicht in eine Revision, verändern nochmal Sachen. Das ist auch nicht so ausgeprägt. Das muss dann alles häufig immer gleich perfekt sein. Und dann muss es 20 Jahre stehen. Und das, glaube ich, das funktioniert gar nicht mehr in der Gegenwart.
Du willst Schulentwicklung nicht nur hören, sondern in der Praxis gestalten, an deiner eigenen Schule oder als Beraterin für andere? Dann schau unbedingt in die Schulentwickler-Community. Dort findest du meine KI-Assistenz für Schulentwicklung. Direkt einsetzbares Material für Schulentwicklungsprozesse, praxisnahe Fortbildung und Tools für die professionelle Beratung von Schulen. Und das Beste? Zu jeder neuen Podcast-Folge gibt es in der Community neue Materialien oder Fortbildung. 2 Wochen lang kostenlos zum Download. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, komm vorbei, werd Teil der SE-Community. Lasst uns Schulentwicklung gemeinsam voranbringen. Finde ich einen ganz spannenden Punkt, deswegen,
Ja.
bevor wir jetzt nochmal genauer auf die Reform gucken, würde ich auf den gerne nochmal eingehen. Es gibt ja durchaus im öffentlichen Diskurs und vor allen Dingen auch in sozialen Medien durchaus Protagonisten, die eine Revolution wollen. So, die vielleicht, ne, böse Zitat,
Ja, ja,
Unterricht
ja,
ist aller
ja,
Übel
ja.
Anfang, ne, geht ja überall durch die Gegend von Herrn Rupana. Ich glaube, das ist
Ja,
halt auch eine ganz krasse
ja.
Zuspitzung von dem, was er da in der Alemannschule gemacht
Ja.
hat. Aber er läuft ja damit rum und viele nehmen es auf und, oder ich denke an Bob Blume oder sonst was, wo ich denke manchmal, ja, da müssen wir Schule komplett, also da können wir Schule, wie sie heute ist, einmal zumachen, ein Jahr zulassen oder ein halbes Jahr und dann machen wir sie ganz neu auf. Und da denke ich mir, an manchen Tagen denke ich, das ist nötig. Und an anderen Tagen denke ich aber, ja, aber so ist es halt einfach nicht. Und so funktioniert halt auch einfach ein Zwangssystem nicht, dass es auch nachher bleiben wird. Und das ist manchmal mein Eindruck, dass das manchmal ausgeblendet wird bei allen Transformationsfantasien. Solange wir eine Schulpflicht haben, über die kann man jetzt streiten, ob ein Für und Wider, was auch immer. Aber solange es auf die Art und Weise ein Zwangssystem ist, werden Paradoxien fortbestehen, wie transformativ auch immer man wird. Und zeitgleich denke ich auch manchmal, ja, aber so ein Reformchen, kann es das denn jetzt wieder sein? Also da habe ich so zwei Herzen.
Kann ich total nachvollziehen, aber ich bin tatsächlich auch eher so auf der Ebene Organisationsentwicklung und denke, es ist ja mit Schule, gut, Schule sind keine Gefängnisse und Schule sind keine Armeen, aber sie sind letztendlich irgendwo von demselben Zwang eigentlich durchlaufen. Man muss da hinkommen und deswegen sind Schülerinnen und Schüler halt auch keine Kunden und auch Eltern sind keine Kunden und das ist, glaube ich, immer falsch, das zu denken. Und ich glaube, da sind so hohe auch Erwartungen an Schule, die dieses oder jenes gesellschaftliche Problem, am besten nicht alle gesellschaftliche Probleme lösen soll, dass ich glaube, dass sie immer nur in kleinen Schritten vorangehen kann im als Gesamtsystem. Und das schließt aber nicht aus, dass die eine Schule schneller voranläuft als die andere Schule. Aber ich glaube, dass es ich habe in letzter Zeit wirklich häufiger darüber nachgedacht, das Thema Bildungsinfluencer und es gibt ja zahlreiche Menschen, die auch aus dem System herausgegangen sind und ob man damit dem System einen Gefallen tut. Und ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, wir tun dem System auch keinen Gefallen, wenn wir jeden Tag aufrufen, das System ist kaputt und es brennt und es wird zusammenstürzen und es dauert nur noch ein paar Jahre, dann implodiert es. Ich glaube, das wird es nicht tun. Ich weiß nicht, ob der Weg nicht sinnvoller wäre, einfach am System und im System zu arbeiten, der jeweiligen Einzelschule. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass man den Einzelschulen ein Stück weit Freiheit gibt. Also wir sind in Ostwestfalen-Lippe in einem Modellprojekt unterwegs. Das heißt Lupe 2, Lernen und Prüfen, Entwickeln und Erforschen. Und wir haben uns jetzt mit verschiedenen Schulen von der Primarschule bis zum Gymnasium, also von der Grundschule bis zum Gymnasium zusammengetan, um Formate auszuprobieren. Wir haben es jetzt erstmal für die Sekundarstufe 1 gemacht, Grundschule, und wir würden es gerne jetzt auch für die Sekundarstufe 2 weiterführen und einfach zu sagen, in Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht zu sagen, wir gucken, wie weit wir gehen können bei diesen Formaten. Wir evaluieren das Ganze nochmal wissenschaftlich und dann können wir sagen, wir haben bestimmte Musterformate schon mal herausgearbeitet für dieses oder für jenes Fach und wir begleiten Schulen auch ein bisschen in diesem Transformationsprozess. Das ist für mich etwas, was so meinen revolutionären Geist und mein Wissen darum, dass es in Schule einfach eher langsam und bedächtig zugeht, eigentlich so in Einklang bringt, weil es für mich die Spielräume nochmal erweitert. Es ist zum Beispiel so, das wissen, glaube ich, auch gar nicht so viele Lehrkräfte schon bei jeder trivialen Klausur. Es ist ja so, dass man wirklich, wenn die Hilfsmittel für alle gleich sind und wenn die Einzelleistung erkennbar ist, irgendwie ist ja noch relativ viel Spielraum eigentlich jetzt auch schon gewesen, dass man sagen kann, man kann auch mal in der Q-Phase eine Klausur machen, die sich auf ein vorangehendes Portfolio bezieht und ich kann das Portfolio mit einer Open Book, Open Media Klausur etc. Es ist ja schon ganz viel möglich, aber an den wenigsten Schulen passiert überhaupt sowas. Und da denke ich irgendwie, dass man muss gucken, dass man den Spagat schafft.
Ja, und vielleicht hilft ja manchmal auch die brauchbare Illegalität. Ja. Ne? Da den kontrollierten Regelbruch zu suchen, um darüber ja ein bisschen evolutionäre Impulse zu setzen, vielleicht dann nicht die Revolution zu starten, aber dann vielleicht im Kleinen zu gucken, okay, ich teste mal die Grenzen des Systems aus. Jetzt, als Beamte müssen wir jetzt ja auch aufpassen, ne? Damit ist natürlich die Grenze erreicht, aber ohne die geht es vielleicht auch manchmal nicht. Ne? Genau. Ja, ich habe das aber auch gedacht, weil ich hatte jetzt im Kontext der, als ich jetzt bei mir in der Schule vorbereitet habe, die Kolleginnen und Kollegen darüber zu informieren, was kommt denn jetzt auf uns zu, so vor einem Jahr, habe ich dann wirklich nochmal vertieft auch nachgelesen, jetzt für NRW in der Prüfungsordnung ab August, allgemeine Prüfungsordnung gymnasiale Oberstufe und in den Verwaltungsverordnungen. Und letzten Endes heißt es da, die Klausuren bereiten auf das Abitur vor.
Ja.
So, okay, da habe ich gedacht, wow. Das ist aber ein Spielraum.
Möglichkeiten.
Genau, und das war, auch wo ich gedacht habe, ja, es ist total spannend, dass man durch so tradiertes Handeln, so jetzt in aller Max Weber, also tradiertes Handeln führt dazu, dass ich glaube, dass das so sein muss. Und ich brauche vielleicht für eine Transformation gar nicht die Revolution, sondern ich muss vielleicht auch einfach nur mal den Rahmen sehen und nutzen, der eigentlich da ist. Und ich glaube, da kommt es halt ganz stark auf die Führungskräfte an, ne? Die das vielleicht sogar einfordern und die ein breites Kreuz haben und dann sagen, so, probiert es gerne mal aus. Und wenn es vielleicht auch mal Stunk gibt oder auch nur Missverständnisse, dann bin ich da. Ich glaube, das ist organisatorisch ganz wichtig.
Ich nehme es auch so wahr. Ich bin ja aus der didaktischen Leitung in die Schulleitung gegangen, jetzt nicht um Prüfungsformate zu ändern, alleine aber um den Gestaltungsspielraum auch für Kolleginnen und Kollegen zu erweitern. Und da nehme ich auch wahr, dass wir da durchaus als Führungskräfte eine Vorbildfunktion haben und auch eine Ermöglichungskultur schaffen müssen.
Ja, das ist ja so ein bisschen das, was Frederic Laloune in Reinventing Organizations sagt, ne, dass wenn der CEO, also wenn die oberste Führungskraft einer Organisation oder eines Unternehmens, wenn die keine visionäre Weltsicht hat, dann kann sich jeder darunter nur eine blutige Nase holen, der damit durch die Gegend rennt. Ne? Und damit steht und fällt es wahrscheinlich auch wirklich mit guter Führung in den Schulen jetzt das Potenzial, was vielleicht da ist, auszuschöpfen.
Ich glaube, es ist immer besser, von Visionen als von Angst gesteuert zu sein, auch insbesondere in Leitung.
Ja, da könnte man jetzt wieder den ollen Helmut Schmidt zitieren, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Dazu haben wir aber früher mal eine Episode gemacht, die ist schon, glaube ich, ein Jahr her. Genau, das war unser Quintessenz, auch in der VUCA-Welt. Ohne Visionen wird es vielleicht richtig doof. Ne, wenn ich immer nur dann jetzt im Senf des Jetztes bin, ist das nicht so schön. Aber gucken wir doch vielleicht jetzt nochmal konkreter auf die Reform. Ne? Wir kommen beide aus NRW, deswegen sind wir hier auch ganz tief drin. Ich denke, das wird jetzt auch so ein bisschen der Fokus sein. Aber ich habe jetzt in der Vorbereitung auch zumindest mal so ein bisschen in Niedersachsen, in den Nachbarländern geguckt. Und es ist sehr viel, sehr ähnlich, ist mein Eindruck, in welche Richtung es geht. So Niedersachsen, das kann man vielleicht sogar mal zitieren, aus dem Eckpunktepapier in Niedersachsen, wo es heißt, die bewährten Formate der Leistungsmessung durch Klausuren und die Bewertung der sonstigen Mitarbeit bleiben bestehen und werden um ein neues Prüfungsformat erweitert, das im Rahmen der sogenannten 21st Century Skills, da sind sie, vor allem die Aspekte der Kollaboration und Kommunikation aufgreift, sowie großen Raum für Kreativität und kritisches Denken öffnet und so weiter und so fort. Und überall kommt dann jetzt der gleichmäßig komplexe Leistungsnachweis. Ja, tolle Wortschöpfung. Kommt aus der KMK-Vereinbarung von 2023, wo es so die KMK sich geeinigt hat, man darf ein Drittel der Klausuren in einem Fach in der Oberstufe, maximal ein Drittel, durch diesen gleichwertig komplexen Leistungsnachweis ersetzen. So, ne, das ist so die Hausnummer, die KMK gesetzt hat, mit der ich auch so vor anderthalb Jahren gestartet bin, so bei mir in der Schule mit meinem Team, Oberstufenteam und mit Kollegen schon mal gedacht habe, boah, wo könnte es hingehen? Boah, wenn das umgesetzt wird, dann werden ja auch Zeiten frei für mehr Projektorientierung, Projektkurse und da war ich echt so ein bisschen on fire. So, und jetzt gucken wir, was steht in der Verbändebeteiligung in NRW drin, die jetzt bald in den Landtag geht. Also da habe ich mal so nachgezählt, EF, ein Viertel maximal, Q1, Q2, also 12 und 13, in Grundkursen ein Sechstel der Klausuren und in den LKs gar keine Klausuren ersetzt.
Gleichwertig komplexen, ja.
Ist das nicht, wenn man es jetzt mal böse formuliert, so ein bisschen so ein
Ohrkrepierer? Es ist tatsächlich ein bisschen ernüchternd, würde ich sagen. Und es sollte wahrscheinlich nicht so sein, dass die nächste Oberstufenreform dann 20 Jahre dauert. Das wäre tatsächlich schade. Die Frage ist, für mich nochmal, kann man dann im Bereich sonstige Mitarbeit eigentlich nochmal mehr machen, weil ja die Lehrpläne es auch gleichzeitig hergeben, dass man ein Drittel in den Grundkursen und zwei Fünftel in den Leistungskursen in selbstreguliertes Lernen gibt. Ob man da nicht irgendwo einen anderen Hebel hat, nochmal auch, und das finde ich immer sehr zentral, auch nochmal Leistung anders zu erfassen, weil wir, glaube ich, uns haben aus 50% Klausur, 50% am besten noch mündliche Mitarbeit, gar nicht mehr sonstige Mitarbeit. Und da auch einen Aufbruch zu schaffen, zu sagen, irgendwo, wir schaffen Räume dafür, dass wir bestimmte Phasen des Unterrichts für Projekte reservieren, dass wir irgendwie sagen, wir ziehen vielleicht erstmal zwei Drittel des Halbjahres durch und ein Drittel des Halbjahres reservieren wir uns jetzt für Projektarbeit oder etwas Ähnliches. Und es kann ja auch zum Beispiel eine Projektarbeit sein, die dann am Ende wieder in einer Klausur mündet, in der man in dieser Klausur vielleicht die Projektarbeit reflektiert oder etwas Neues, sei es jetzt eine Quelle, eine Auszug aus einem literarischen Werk irgendwo in Verbindung bringt mit dem, was man im Projekt vorher bearbeitet hat. Also da denke ich, dass da vielleicht neue Formen der Verknüpfung von sonstiger Mitarbeit und traditionellen Klausuren möglich sind. Es erfordert aber, glaube ich, tatsächlich intensives Nachdenken über die schulinternen Curricula auch.
Ja, und ich denke auch
Ja.
immer über die organisatorische Qualität, die dahinter steckt und die Absprachen, die Strukturen. Ich tingle im Moment viel
Ja,
durch die
ja.
Gegend mit Lernzeiten in der Oberstufe, und da, die hast du ja gerade auch angesprochen, ne? Da ist ja schon die
Ja.
Möglichkeit schon seit längerem da, tatsächlich Lernzeiten auch in der Oberstufe zu machen, die ein bisschen anders sind als in der Sek 1, und da muss man so ein bisschen drauf gucken. Aber wenn ich in Schulen bin und da im Austausch bin oder auch dazu eine Fortbildung gebe, dann ist ein Argument, was immer sofort kommt, ja, aber dann, wenn wir das jetzt in Grundkursen machen, dann sehe ich die ja nur einmal in der Woche eine Doppelstunde und dann eine ganze Woche wieder nicht. Und das ist für viele so ein Totschlagargument oder so ein vielleicht auch nicht von der Hand zu weisendes Argument, wenn ich sehr tradierten Unterricht machen will, dass man dann sagt, wenn ich tradierten Unterricht mache, dann geht das so nicht. Und das fand ich ganz spannend, was du gerade angeboten hast, zu sagen, ja, dann lasst mal out of the box denken. Da muss man halt aufs Jahr gerechnet die Unterrichtszeit
Genau,
irgendwie anders
genau.
verteilen, nicht auf die Woche gerechnet, ne? Und dann hat man vielleicht zwei Drittel des Jahres den tradierten Unterricht mit 135 Minuten Kursunterricht und dann geht man ein Vierteljahr
Nein,
auch nicht in allen Fächern
genau,
gleichzeitig, in dem einen Fach da, in dem anderen Fach da und im ersten Halbjahr sind es die Fächer, im zweiten sind da. Und ich glaube, wenn man sich das anguckt, was auch die Prüfungsordnung hergibt für andere Rhythmisierung des Unterrichts, das ist relativ viel. Es ist ziemlich. Also meine Erfahrung an meiner eigenen Schule war auch, also ich glaube, wir sind inzwischen im vierten oder fünften Iterationszyklus, wie wir in der Oberstufe mit den Lernzeiten umgehen und vor allen Dingen auch mit der zeitlichen Rhythmisierung, weil das ist nicht trivial. Da muss man, glaube ich, wirklich den Mut haben, einen Prototypen, den wirklich nochmal diskutieren mit Schülern, Eltern, Lehrern und dann wirklich in eine Pilotierung gehen für ein Jahr, lass mal gucken, was passiert und nach einem Jahr steuern wir nach, auch in dem vollen Bewusstsein. Und ich glaube, wenn man das einmal gestartet hat, dann kann man wirklich einen Drive auch herstellen. Also unsere Lernzeiten in unserer Schule sind jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber niemand will die abschaffen in der Oberstufe, weil alle die Benefits sehen, die einfach
Das
daneben liegen.
glaube ich auch, dass es tatsächlich irgendwie zu gucken, dass man wirklich aufs Jahr verteilt das Ganze macht. Das ist so das eine. Und das zweite, was ich denke, ist ja das, was man eigentlich aus Corona hätte mitnehmen können, wenn man einen Unterricht macht, der analog und digital miteinander verbindet, ist es ja auch immer möglich, über digitale Kanäle miteinander in Verbindung zu bleiben, sei es, dass Menschen jetzt irgendwo einen Statusbericht schreiben für eine Stunde oder eine Reflexion abgeben etc. Also dass dieses Gefühl von, das ist keine verlorene Stunde oder ich sehe die dann irgendwie gar nicht, überhaupt nicht entstehen kann. Also das ist ja eigentlich letztendlich, sollte das ja mittlerweile auch verhakt sein irgendwo, dass die digitale eigentlich, ja, ich suche gerade nach einem Wort, die Begleitung wäre eigentlich zu schwach, aber dass man quasi, dass der Unterricht ein digitales Rückgrat hat und deswegen auch ermöglicht, dass man nicht immer alle in Präsenz da sein
Asynchron
müssen.
arbeitet. Ja. Also ich denke gerade nochmal so laut, ich erlebe das in Schule oder auch in Gesprächen mit anderen Kolleginnen und Kollegen jetzt außerhalb immer mal wieder, dass die Probleme, vor denen wir eigentlich stehen, oder nennen wir es nicht Probleme, nennen wir es Herausforderungen, die Passung, wie Schule tickt und den Anforderungen, die die Gesellschaft und vielleicht auch die Arbeitswelt an die Lernenden hat, eine ganz andere sind als das, was wir in Schule machen, das ist sehr vielen bewusst. Aber wenn ich mit den gleichen Personen dann über konkrete Ideen rede, wie könnten wir das jetzt in Schule machen, dass dann bei ganz vielen im Kopf ganz schnell so ein Switch ist, so, der ganz viel abschneidet, so, ja, das geht aber nicht, weil, das geht aber nicht, weil, du hast es schon gesagt, ich muss den Stoff durchkriegen, aber ich muss ja aufs Abitur vorbereiten, aber ich muss ja auf meine Klausur vorbereiten. Und wo ich dann aber denke, ja, ich verstehe das alles, aber wenn wir uns die Frage stellen, was der Auftrag und der Sinn von Schule ist, dann ist doch eigentlich der gesellschaftliche Auftrag das Wichtigere und wir sollten uns darüber Gedanken machen, wie wir den umsetzen. Und das ist aber, ich finde das total spannend, weil ich erlebe total reflektierte, professionelle Kolleginnen und Kollegen, die aber sobald sie wieder im Sumpf ihres Alltags sind, sage ich jetzt mal, einfach sagen, boah, ich kann es aber nicht. Ich schaffe
Glaube
das
ich,
nicht und
diese
sich
Karikatur
überwältigt
von diesem
fühlen.
Männchen, das im Wald steht und keine Zeit hat, die Axt zu schärfen, weil es immer Bäume schlagen muss? Ich weiß es nicht. Also es ist quasi so, so kommt mir
Ja,
das manchmal auch
aber das
vor.
passt,
Und ich
ja.
glaube, das ist sehr, sehr schwer, weil es ja eigentlich tatsächlich mal dieses Anhalten bräuchte, zu sagen, stopp und denk mal nach und geht das nicht auch anders? Und dazu braucht es Raum, dazu braucht es Zeit für Schulentwicklungsprozesse, dazu braucht es auch ein großes Agreement, glaube ich, der ganzen Schulgemeinschaft. Also die Schüler kriegt man sehr schnell ins Boot, man muss die Eltern eigentlich auch nochmal mitnehmen, dass die auch sagen, okay, das ist etwas, für das es sich jetzt mal anzuhalten und nachzudenken lohnt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, das ist sehr schwer. Also es ist, glaube ich, so eine Organisations-DNA. Du kannst ja auch eine Organisation nicht verändern, du kannst sie halt nur irritieren irgendwie. Du kannst halt immer irgendwann mal wieder mit dem Vorschlaghammer davor hauen und hoffen, dass das Wackeln so nachhaltig war. Ich habe ja auch immer gedacht, dass KI jetzt so ein Wackeln hervorruft, dass sich dann so eine Umorganisation eigentlich stattfindet.
Ja, das System ist perturbiert, aber es ist ziemlich resilient gegenüber der Perturbation. Ich denke gerade so, es gibt ja so einen Bildungsbereich in Deutschland, der in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht so prominent ist, wie zum Beispiel jetzt ein gymnasialer Kontext, in dem wir uns ja auch schon wieder bewegen, das ist die berufliche Bildung. Und ich finde das total spannend, weil in der beruflichen Bildung ist vor 20 Jahren oder vielleicht sogar schon vor 25 Jahren eine Curriculumsreform gegangen worden, die wirklich visionär war und ist und umgesetzt worden ist. Und ich bin als Moderator selten im Berufskollegs, aber wenn ich da bin, dann hinterfragt die
Ja, genau.
keiner.
Ich habe auch
Die
gerade an die Lernfelder gedacht und
Lernfelddidaktik.
dieses so verschiedene Herangehen von verschiedenen Fachperspektiven auf ein Problem finde ich total großartig, ja.
Genau. Und das ist was, wo ich denke, krass, es gibt ja was. Und das ist seit 25 Jahren in riesigen Schulen mit unglaublichem kollegialen Abstimmungsbedarf, wo teilweise über 150 Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Und die kriegen das hin. Und die berufliche Bildung in Deutschland ist ja im internationalen Vergleich, das ist ja ein Leuchtturm. Das ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie hinterherhinken würde. Das ist ja ein ganz krass unterschiedsbildendes Merkmal des deutschen Bildungssystems, was total hochqualitativ ist. Und wenn das da geht, warum soll das denn nicht bei uns gehen? Ne? Und jetzt kann man natürlich sagen,
Bildung,
ja, das ist
Ausbildung,
Berufspädagogik und das ist viel konkreter und so weiter. Aber ich denke, nee, sorry. Also in meinen Fächern Sozialwissenschaften und Geografie, ich kann mir ganz viele Sachen vorstellen, wo ich mit einer Lernfelddidaktik mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich kooperiere, unglaublich tolle, und jetzt, wenn wir gerade bei der Oberstufe sind, unglaublich tolle Lernfelder erstellen könnte, wo da nicht Globalisierung in der Q1 in Englisch, in Erdkunde, in Geschichte, in Sowie
genau.
und auch noch in Spanisch abgehandelt wird. Und alle fünf Fächer fangen an, mache ich Globalisierung. Da würde ich als Schüler
Ja,
auch
oder
denken,
man
okay,
fragt
das
den
ist
Schüler
sinnlos.
irgendwann, wo
Ne?
ist die Aufklärung in Philosophie denn die gleiche wie im Deutschunterricht?
Genau.
Ja, ich
Aber das
finde
ist
es
so,
auch.
ich finde das total interessant, dass das in den berufsbildenden Schulen diskutiert das keiner mehr, das nehmen alle als selbstverständlich hin. Und da war es tatsächlich ja eine politische
Genau, ich
Entscheidung.
glaube auch, dass es total sinnvoll wäre, auch gerade weil ja die ganzen Polykrisen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, das reicht ja nicht ein fachlicher Zugang irgendwo, wenn man jetzt sagt, irgendwo die Klimakrise irgendwo, die kann ich anschauen, die kann ich auch physikalisch anschauen, die kann ich biologisch anschauen, müsste ich wahrscheinlich viel mehr psychologisch anschauen, warum wir eigentlich kontraintuitiv eigentlich immer noch so weitermachen, obwohl wir wissen, was uns erwartet. Und da denke ich auch manchmal, Mensch, da könnten wir ganz anders arbeiten. Ich glaube, könnte sowas, wenn man zum Beispiel als Schule alle Projektkurse einfach unter ein Motto stellen würde. Man könnte ja sagen, irgendwo alle Projektkurse stehen unter dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung und die differenzieren sich dann entsprechend aus. Aber es wird tatsächlich viel zu wenig gemacht. Also den Eindruck habe ich auch, das kann man nur durch gute Abstimmung intern in der Schule, wenn man so transparent, also wenn man so eine Tafel hat irgendwo für Curricula, wo die nebeneinander liegt und stellt fest, oh, da können wir das jetzt eigentlich nicht fachübergreifend unterrichten. Also das machen wir uns an der Schule auch, dass wir zum Beispiel Geschichte, Politik, so wie Erdkunde irgendwo zusammenziehen, irgendwo in den höheren Jahrgängen der Sek 1, einfach weil bestimmte Schlüsselprobleme einfach ja eigentlich nicht isoliert betrachtet werden können.
Da kommt der Klafki durch die Hintertür wieder rein. Vielleicht gucken wir noch mal aufs fünfte Abiturfach, was ja kommen soll. Oder was ja kommen wird. Ne? Auch das ja letzten Endes die Reaktion, den Anspruch umzusetzen, eine bundesweite Vergleichbarkeit zu haben des Abiturs. Und da war ja so die erste Zielrichtung, es ist gar nicht ein fünftes Abiturfach, sondern es
Prüfung,
ist eine fünfte Abiturprüfung. Und auch den Lernenden bleibt eine relativ große Autonomie, wie sie die ausgestalten. Wenn ich mir jetzt angucke, was in zumindest in NRW in dem Reformvorschlag für die neue Prüfungsordnung steht, denke ich mir, naja, das wird ja doch logischerweise eigentlich fast immer der Projektkurs sein. Und wenn es ein Grundkurs ist, dann sind es ja die Kernlehrpläne, die diese Aufgaben genauer vorgeben, diese Passepartout-Aufgabe. Und wenn ich mir die durchlese, dann denke ich mir irgendwie, ja, aber das ist jetzt ja eigentlich ein ziemlich tradiertes Prüfungsformat wie die vierte Abiturprüfung, was da kommen wird. Also präsentieren Sie Ihre Ergebnisse, Ihre Arbeit im Projekt oder Grundkurs im Fach XYZ, indem Sie Ihre Teilprodukte, Leistungsnachweise, lalala, gleichwertig komplexer Leistungsnachweis und, das muss ja eine Klausur sein, weil gibt ja nur einen, der ersetzt wird, in Bezug zueinander setzen. Da denke ich mir, ist das jetzt der große Wurf?
Ein kleiner Wurf. Ich glaube, wenn man jetzt mal den Standardweg denkt, dass es einen Projektkurs gibt und im Projektkurs gibt es zwei kleinere Produkte und zu diesen Produkten verhält man sich dann in dieser Passepartout-Prüfungssituation entsprechend und reflektiert mal ein ganzes Schuljahr lang das, was man getan, was man gelernt hat, wie man das Projekt aufgesetzt hat, irgendwie welche Fehler man möglicherweise auch gemacht hat, was man jetzt anders machen würde. Das ist, ich glaube, es ist kein großer Wurf. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Sekundarstufe 1 schon das ein Halbjahr lang das Thema Präsentieren als Zusatzkurs. Und man kann quasi eine Präsentation, man lernt präsentieren und macht das dann in einem Fach nach Wahl, zu einem Thema nach Wahl am Ende. Aber es ist vielleicht nochmal der Versuch, diese kommunikativen Kompetenzen in das Abitur zu ziehen und dabei auch zu reflektieren, dass was man selbst an Produkten erstellt hat, quasi eigentlich eine Bilanz zu ziehen aus zwei Halbjahren. Und ich glaube, dass diese Passepartout-Aufgaben, die sind ein Stück weit ja auch zum einen dem Thema Vergleichbarkeit geschuldet, irgendwo, dass das am Ende auf alles draufpasst.
Da kommt die Logik des Systems wieder rein.
Und dem zweiten Gedanken, den ich auch noch so mitverfolgen konnte, dass am Ende eigentlich es ist ja wieder eine unglaubliche auch personelle Leistung für Schulen, jetzt wieder noch ein Fach, dass man am Ende auch jemanden möglicherweise dahinsetzen kann, der in der Prüfung so wie unterrichtet und muss jetzt gerade irgendwo diese Prüfung für Geschichte abnehmen. Und das kann tatsächlich auch völlig pragmatische Erwägungen gehabt haben.
Naja, das ist, da kolonialisiert die Logik des Systems und auch eine juristische Logik immer wieder den eigentlichen Reformimpuls.
Dass von dem, was eigentlich ursprünglich geplant war, durch je mehr Hände und Systemlogiken das Ganze geht, irgendwie am Ende weniger übrig bleibt.
Naja, und solange wir uns halt in einem Bildungssystem, in einem Rechtsstaat bewegen, muss es in Recht gefasst werden. Und das ist natürlich, da kann man jetzt, ich erlebe es ja selber im Alter, ich ärgere mich oft darüber oder ich denke, das kann doch jetzt nicht sein. Aber auch aus der Nummer kommen wir ja nicht raus. Also wir können ja nicht ein entrechtliches Schule haben. Also das geht ja nicht. Es muss irgendwo juristisch verhandelbar sein. Ne? Da ist man vielleicht jetzt wirklich auch wieder bei Luhmann mit den sich ausschließenden Systemlogiken, die irgendwie miteinander trotzdem klarkommen müssen. Ja. Hast du noch irgendeinen Gedanken zum Danebenlegen?
Ich glaube, dass es tatsächlich eine große Herausforderung wird, wenn jetzt diese Entwurfsfassung auch wirklich im Juli verabschiedet wird und es dann in die Schulen geht. Ich glaube, da brauchen Schulen, sie brauchen Raum, sie brauchen, glaube ich, ein Stück weit Experimentierfreude bei der Auslegung dessen, was sie vorgesetzt bekommen. Und sie brauchen, glaube ich, aber auch Prozessbegleitung. Das ist ein Stück weit. Ich denke, ich sehe da nicht nur für Fachberater, sondern auch für Schulentwicklungsberater auch durchaus wieder so ein Feld, in dem Menschen tätig werden können. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, der Video steht.
Also ja. Mut als ein Wert, der wirklich wichtig ist auch. Mut auszuprobieren, Fehler zu machen und nachzusteuern, um dann zu gucken,
vielleicht welche Richtung vielleicht nochmal vor Augen zu rufen, was eigentlich der ursprüngliche Kerngedanke mancher Dinge war, zum Beispiel die 4K reinzubringen. Das Abitur einen kleinen Schritt zeitgemäßer zu machen, KI auf jeden Fall als Bedingung für Lernen mitzudenken, im Globe mitzudenken, alles das eigentlich. Also vielleicht eher auf die hehren Absichten als am Ende auf die Herunterdeklination nach dem Schulrecht gucken.
Also das
Genau.
Warum der Reform immer im Blick haben, wenn man es umsetzt, um es nicht am Ende immer nur rechtskonform zu machen, das auch im Hinterkopf zu haben, aber tatsächlich vor Augen zu haben, warum kam diese Reform und wie können wir möglichst viel von diesem Warum rüber retten.
Genau das.
Okay, ich sag danke für die Zeit, die du dir
Danke.
genommen hast. Ich fand das sehr spannend. Und ja, mal gucken, wo die Reform sich so hintreibt.
Wir treffen uns dann in 2 Jahren nochmal und schauen so.
Ja, genau. Das waren die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Wenn euch die Episode gefallen hat, ihr Ideen oder Anstöße für eure Schulentwicklung mitnehmt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar und abonniert die Schulentwickler. Ganz besonders freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast über meine Ko-Fi-Seite unterstützt. Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Und denkt daran, vertiefende Informationen zu den Themen der Episoden und Akademien gibt's auch auf die-schulentwickler.de.